Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Penetration Testing mit Metasploit. Zu Beginn noch ganz kurz ein bisschen was zu mir. Ich bin Direktor des Magdeburger Instituts für Sicherheitsforschung. Das haben wir im Jahr 2010 gegründet, um dort Forschungsprogramme, die irgendwie mit Sicherheit zu tun haben, durchzuführen. Ich bin seit einigen Jahren im Bereich Unternehmenssicherheit tätig, insbesondere Organisationssicherheit, Social Engineering, Security Awareness. Also ich bewege mich eher so in der psychologisch-sozialen Ecke. Bin seit knapp 20 Jahren mit in der Open-Source-Szene unterwegs als Geek, Nerd, Hacker und so weiter. War einige Zeit auch NetBSD-Entwickler. Bin über das Institut dann auch Herausgeber des Magdeburger Journals zur Sicherheitsforschung. Das ist ein Open-Access-Online-Journal. Das heißt also, da veröffentlichen wir Artikel, die mit Sicherheit zu tun haben. Und die gibt es dann halt kostenlos bei uns auf der Webseite. Die sind auch zitierfähig mit ISSN und so weiter und so fort. Falls jemand Interesse hat, mal zu veröffentlichen, kann er sich auch gerne an mich wenden. Wir suchen nämlich ständig Autoren. Ja, die Webseite zu dem Thema sicherheitsforschung-magdeburg.de, da gibt es auch weiterführende Materialien, Link zu unserem YouTube-Kanal mit Vortragsaufzeichnungen und so weiter. Ansonsten zu diesem Thema, das ist ja ein relativ komplexes Thema, damit befasse ich mich auch nicht erst seit diesen Chemnitzer Linux-Tagen. Ich habe ja 2005 einen Vortrag gehalten zur Einbruchserkennung mit Intrusion-Detection-Systemen, da habe ich quasi angefangen, mich mit diesem Thema näher auseinanderzusetzen. 2007 kam dann SysTrace, das ist ein Tool, mit dem man wunderbar Systemaufrufe steuern kann. Wer also eben in dem SI-Linux-Vortrag war, der kann vielleicht auch mal einen Blick auf SysTrace werfen. Das geht nämlich nicht nur mit Linux, das geht auch mit anderen Unix-Systemen. Und 2010 hatte ich dann einen Vortrag zum Thema Intrusion-Detection-Systeme und künstliche Intelligenz. Da ging es auch um die Frage, wie wehre ich Angriffe ab. Jetzt geht es um die Frage, wie greife ich eigentlich an. Ja, der Vortrag ist grob 7 geteilt. Zuerst ein bisschen was zum Thema Pentesting, dann so ein kleiner Pentest-Walkthrough, also wie organisiert man so einen Pentest überhaupt? Pentesting ist ja zu großen Teilen eine Organisationsaufgabe. Dann geht es um Einbruchsversuche, dann, also wie kann mir Metasploit bei meinen Einbruchsversuchen helfen? Dann geht es um Metapreter, das ist ein Tool, das Metasploit liefert. Dann Automatisierung, zum Schluss ganz kurz was zum Social Engineering Toolkit und dann, je nachdem wie die Zeit reicht, Beispielanwendung. Das heißt, da werde ich dann in der Konsole ein bisschen was zeigen. Wie gesagt, das ist dann zeitabhängig. Ja, warum das alles? Was ist überhaupt ein Pentest? Bei einem Pentest oder Penetration Test geht es darum, Systeme oder Netzwerke auf Schwachstellen hin zu untersuchen. Das ist also im Prinzip das, was der Arzt macht, wenn der Patient zu ihm kommt und sagt, mir geht's nicht gut, gucken Sie mal. Und genau so ähnlich geht dann ein Pentester los oder ein Sicherheitsforscher oder Sicherheitsberater und untersucht dann die ihm zur Verfügung gestellten Systeme. Das können halt einzelne PCs sein, das können auch komplette Netzwerke sein. Pentesting ist notwendig, um die Unsicherheiten eines Systems zu finden, also Sicherheitslücken, Schwachstellen, Authentifikationsprobleme und so weiter und so fort. Denn es gilt grundsätzlich, Sicherheit lässt sich nicht beweisen. Ich kann also nicht hingehen und sagen, dieses System ist sicher oder dieses System ist nicht sicher. Ich kann nur hingehen und zeigen, in diesem System habe ich diese und jene Sicherheitslücke oder dieses und jenes Problem gefunden. Wer sich damit der Theorie mal auseinandersetzen möchte, dem sei ein Kapitel nahegelegt, das ich letztes Jahr veröffentlicht habe. Das heißt Sicherheit messen, eine Operationalisierung als latentes soziales Konstrukt. Da habe ich mich mal als Psychologe mit den psychologischen Forschungsmethoden mit der IT-Sicherheit auseinandergesetzt. Und dann die Frage, was ist Messen überhaupt? Ja, das ist aber wie gesagt ein theoretischer Artikel. Penetration Testing beinhaltet, wenn man das in Unternehmen durchführt, immer auch Koordinierung von Gegenmaßnahmen. Das heißt, ich mache den Pentest nicht, um hinter einer Latte von Sicherheitslücken und Problemen irgendwo liegen zu haben, sondern ich will ja Gegenmaßnahmen koordinieren. Das heißt, ich möchte im Unternehmen, das ich berate oder in der Organisation, die ich teste, dafür sorgen, dass adäquate Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, dass die Sicherheitslücken geschlossen werden, dass die Authentifikationsmängel behoben werden und so weiter und so fort. Der Begriff selber hat schon eine etwas längere Geschichte. Pentesting und Tiger Teams stammt eigentlich aus dem militärischen Kontext. Im Vietnamkrieg, so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, hatten die Amerikaner Probleme mit ihren Feldlagern, den sogenannten FOBs. Es ist dort häufig vorgekommen in den Anfangsjahren, dass Vietnamesen dort, also Nordvietnamesen, in die Lager eindringen konnten und dann dort eben Führungspersonal, sprich Offiziere, töten konnten. Und daraufhin haben die Amerikaner dann Spezialeinheiten losgeschickt, die in die eigenen Basen einbrechen sollten. Die haben also damals die ersten offiziellen Pen-Tests durchgeführt. Die sind einfach hingegangen und haben dann ganz normal versucht, als Soldat in die Basen einzubrechen und haben dann dem jeweiligen Kommandeur gezeigt, guckt, hier ist eine Sicherheitslücke, da fehlt ein Wachturm oder sonst irgendwas und das könnt ihr so und dort und so beheben. Und über diese Ecke ist das dann in die Informatik, in die IT-Sicherheit gekommen. Wichtig ist noch anzumerken, Pentests sind ein sehr komplexes Thema, deswegen wird das Ganze hier in dem Vortrag natürlich nur eine relativ kurze Einführung zu dem Thema werden können. Zu Anfang noch ein paar kleinere Begriffe, die ich noch klären möchte, die öfters mal vorkommen. Vulnerability, wer es nicht kennt, das ist eigentlich eine Sicherheitslücke oder ein Sicherheitsproblem, das dann beispielsweise in einem Betriebssystem, in einer Datenbank, in einem Browser oder Ähnlichem vorliegt. Der Exploit selber ist dann das Programm oder Skript oder die Codezeilen, die ich benötige, um eine solche Sicherheitslücke oder Vulnerability auszunutzen. Das heißt, mit dem Exploit nutze ich die Sicherheitslücke aus und bekomme dann Zugriff auf ein System. Wer sich für Vulnerabilities und Exploits interessiert, es gibt Mailinglisten, die sich damit befassen, zum Beispiel das US Cert schickt ja regelmäßig solche Notizen rum. Microsoft hat eine Fehlerdatenbank, Backtrack, das ist meine Maus, Backtrack, Full Disclosure und so weiter. Die Penetration-Tester oder die Leute, die Sicherheitsmaßnahmen überprüfen wollten, haben schon seit längeren Jahren verschiedene Werkzeuge zur Verfügung. Satan, Saint und Nessus sind bekannte Schwachstellenscanner, das sind also Programme, die zum Beispiel Webserver oder Datenbanken auf bekannte Schwachstellen überprüfen. Die funktionieren dabei ähnlich wie ein klassischer Virenscanner, die haben halt eine Liste mit bekannten Sicherheitslücken und klopfen einfach dann die Systeme automatisiert auf diese Sicherheitslücken ab. Man kann auch Google benutzen, um solche Sicherheitslücken zu finden, indem man beispielsweise mittels Google Hacking, das ist so ein Begriff dafür, nach bestimmten Systemen sucht. Also wenn man geschickt ist, kann man zum Beispiel nach Bannerstrings grappen, also abfragen, ob es irgendwo einen SSH-Server gibt, der wo eine SSH-Version läuft, die eben eine bekannte Sicherheitslücke hat. Und dann zeigt Google mir die Seiten an und ich kann dann dort entsprechend den Exploit ausnutzen. Das Ganze geht natürlich auch auf der, ich sag mal, Verteidigerseite. IDS-Signaturen, also Signaturen für Intrusion-Detection-Systeme wie Snort oder auch Virenscanner in geringerem Maße, bewegen sich im selben Umfeld. Also das hängt alles eng miteinander zusammen. Problematisch bei den Scannern Satan, Saint und Nessus ist, dass die im Prinzip nur ihr Lexikon abarbeiten. Die überprüfen die Exploits nicht. Das heißt, man kriegt eine Liste, das und das System hat diesen und jenen Fehler, diese und jene Sicherheitslücke. Das wird aber nicht überprüft. Man kann natürlich auch so einen Banner einfach mal komplett faken. Also ich habe zum Beispiel jahrelang bei uns an der Uni einen Apache-Banner laufen lassen, dessen Banner so aussah, als käme es von Internet Information Server, also von Microsoft. Was dann interessanterweise zu Fragen kam, wie kann es sein, dass auf dem NetBSD-Server jetzt ein Microsoft IIS läuft? Na, ich habe einfach nur den Bannerstring geändert. Aber damit kann man schon mal gewisse Script-Kiddies oder andere Leute ein bisschen außen vor halten. In dem Fall hat damals Nessus mir eben Sicherheitslücken für Microsoft IIS angezeigt, obwohl dort ein Apache lief auf NetBSD. Und das ist eben ein Problem, man kriegt dort sehr viele False Positives. Das heißt also, man kriegt Meldungen zu einer Sicherheitslücke, zu einer Vulnerability, die eigentlich keine ist. Und das ist natürlich dann für den Tester problematisch, weil da muss er von Hand nachgehen, gucken, was ist jetzt eine echte, was ist eine falsche Sicherheitslücke. Ja, umgekehrt gibt es noch das False Negative, das heißt also da, wo eine Vulnerability ist, wird keine angezeigt. Das wird in der Regel eigentlich bei jedem System vorkommen, dass man nicht alle Sicherheitslücken finden kann, schon gar nicht automatisiert. Ein anderer Begriff, der noch häufig fällt, ist der sogenannte Payload. Payload ist ja auf Deutsch nichts anderes als Nutzlast. Und der Payload oder die Payload ist quasi die Nutzlast eines Exploits. Exploit heißt ja erstmal nur, ich habe dann eine Sicherheitslücke ausgenutzt, habe Zugriff auf dem System und dann will ich ja da irgendwas machen. Beispielsweise einen neuen Benutzer anlegen mit Passwort, damit ich mich dort regulär einloggen kann. Und das wäre in dem Fall das Anlegen des neuen Benutzers, wäre dann die Payload. Ja, Pentestings werden generell in Phasen unterteilt. Pentestings, gerade in Unternehmen, also in größeren Netzwerken, erfordern auf alle Fälle Organisation oder Strategie. Da kann man also nicht mal eben so loslegen, sondern das muss wohl koordiniert werden, gut vorbereitet werden und generalstabsmäßig geplant werden. Deshalb haben sich dort so Listen mit den Phasen herausgebildet. Die Liste hier orientiert sich an der Liste, die das BSI herausgegeben hat. Die erste Phase, Vorbereitung. Da geht es also darum, Ziele zu definieren, Vorgehensweisen abzusprechen, Kontaktpersonen im Unternehmen darzustellen. Also wen muss ich anrufen, wenn ich aus Versehen den Mail-Server abgeschossen habe oder wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. Dann macht man in der Regel Black- und Whitelists, also zum Beispiel, wenn ich ein Unternehmen live teste, sagen die, okay, die und die Server dürft ihr auf keinen Fall testen, weil die sind zu wichtig, wenn die zusammenstürzen, dann haben wir ein Problem, lasst die bitte außen vor. Eventuell müssen Unternehmen sich an irgendwelche Compliance-Richtlinien halten, also das sind dann meistens gesetzliche Vorgaben, die beispielsweise Banken betreffen, da gibt es ja diesen SOX-Akt und Basel II und sowas. Und da kann es durchaus sein, dass es eben definierte Standards gibt, an die man sich halten muss. Das ist aber alles halt, wie gesagt, eine Organisationsphase. Und hier noch der Hinweis, also wenn man so einen Pentest durchführen möchte, dann macht man das in der Regel in einem Unternehmen mit Auftrag. Das heißt, da wird vorher auch geklärt, was man machen darf und nicht. Sich irgendeinen Rechner nehmen und den jetzt mit einem Pentest. Irgendeinen Rechner nehmen und den jetzt einfach mit so einem Scanner anzugreifen, ist natürlich, fällt in den Bereich Computer Straftat. Sollte man also die Finger von lassen. Zweiter Punkt ist dann in der Regel Informationen sammeln und auswerten. Das ist eigentlich zeitlich oder arbeitsmäßig der aufwendigste. Da geht es nämlich darum, dass ich diese ganze Aufklärung mache. Das heißt, ich muss Details über Ziele ausarbeiten. Ich habe eine Liste bekommen mit bestimmten Servern, die ich angreifen soll. Da steht vielleicht die IP-Adresse drin und das war's. Und dann muss ich rausfinden, was haben die für ein Betriebssystem laufen, was haben die für ein Webserver laufen, Mailserver und so weiter und so fort. Wie sieht das Netzwerk aus? Welche Angriffsvektoren gibt es? Ich muss also quasi das Netzwerk kartografieren, abzirkeln und muss dann irgendwo eine Liste, eine Übersicht haben mit Betriebssystemen, Programmen, die dort laufen, Sicherheitslücken und so weiter. Da kann man beispielsweise dann Scanner einsetzen, sowas wie Nmap oder wieder Google und andere Sachen. Und um das halt zu automatisieren, ist ursprünglich Metasploit entstanden. Also Metasploit ist dann das Framework, das mir da die Arbeit vereinfacht. Der dritte Punkt ist die Risikoanalyse. Da geht es darum, dann das Angriffspotenzial aus Schwachstellen zu errechnen. Das ist also die Frage, ist die Schwachstelle, die ich da gefunden habe, ist die sehr relevant? Kann ich damit Rootrechte bekommen? Kann ich das System außer Gefecht setzen? Wie wichtig ist der Server für die Firmen? In der Regel macht man das in Zusammenarbeit mit den Unternehmen, die diesen Pentest haben wollen, weil die in der Regel wissen, wie wichtig ihre eigenen Systeme sind. Und dann kommt meistens der Einbruchsversuch hinzu. Also bisher hat man eine Liste mit Schwachstellen, jetzt bricht man ein und zeigt eben dort, dass man auf den Server draufkommt und beispielsweise eine Datei anlegen, verändern oder herunterladen kann. Das heißt also, ich muss hier diese Vulnerabilities exploiten, also die Schwachstellen ausnutzen. Wenn man das in der Praxis macht, sollte man sicherstellen, dass die Systeme überwacht werden, dass also jemand bereitsteht und beispielsweise dann den Rechner neu starten kann, wenn der Angreifer den kaputt gemacht hat. Also in der Phase kommt es häufig vor, dass Systeme dann einfach mal abstürzen, wenn man da irgendwo im Betriebssystem RAM rumfuhrwerkt oder ähnlichem. Ja, und dann kommt der Abschlussbericht, das macht den meisten Pentestern am wenigsten Spaß. Da sitzt man dann da und bereitet das halt alles auf und schreibt dann den Bericht für die, im schlimmsten Fall Manager, denen man das Ding dann vorlegen muss. Und da werden halt eben die Tests ausgewertet, welche Konsequenzen stehen hier für die Unternehmen auf dem Spiel und so weiter und so fort. Ja, der Pentest ist, wie gesagt, ein komplexes Programm oder ein komplexes Vorgehen. Und der Pentest erfordert einen wohlorganisierten Werkzeugkasten. Mein Großvater hat immer gesagt, wenn du gut arbeiten willst, brauchst du gute Werkzeuge. Ja, mein Großvater war Werkzeugmacher, der wusste also, wovon er spricht. Und genau das macht eben Metasploit. Oder wie gesagt, ich muss hier Angriffsvektoren überprüfen. Da gibt es zum Beispiel Passwörter, Trojaner, Rootkits installieren, Buffer Overflow, Format String. Also sehr viele verschiedene Angriffsvektoren, die ich überprüfen muss. Es gibt verschiedene Programme, die ich einsetze. Port-Scanner, Service-Scanner, Vulnerability-Scanner, Passwort-Scanner, Exploit, Payload, Passwort-Cracker. Also diese ganzen Programme. Ich habe dort einen Haufen Programme, die ich ausführe, die ich benutze. Und wenn ich das mit hunderten Zielen mache, also wenn man sich überlegt, dass man vielleicht mal ein größeres Unternehmen testet oder eine Universität, dann redet man da nicht von 20, 30 Rechnern, sondern von hunderten, tausenden Rechnern. Komplette Netzwerke, Dutzende Betriebssysteme, verschiedene Betriebssystemversionen. Das wird also alles hinreichend komplex. Und deshalb gibt es eben Metasploit. Metasploit ist der Werkzeugkasten, der dafür sorgt, dass alle Werkzeuge schön griffbereit liegen. Das heißt, Metasploit bietet eben auch Schnittstellen zum Beispiel zu Scannern wie Nmap und Co., und hilft mir dabei, das Ganze organisiert einzusetzen. Was man noch sagen sollte, manchmal reicht ein einzelnes Werkzeug aus. Also ich muss nicht immer den vollen Pentesting-Metasploit-Fahrplan auffahren, wenn ich einen einzelnen Rechner überprüfen will. Wenn ich in der WG irgendwo so einen Linux-Router habe, dann ist Metasploit zum Testen schon ein bisschen übertrieben. Also da kann man dann mit Nmap oder Nessus oder so ähnlichem in der Regel auch vorgehen. Also wie gesagt, die Hauptarbeit liegt ja in der Organisation. Ne? Und wenn man natürlich mal eben so quick and dirty den eigenen Laptop oder eigenen Router testen will, dann ist Metasploit ein bisschen heavy. Es sei denn, man natürlich Spaß dran und möchte etwas lernen, dann ist das total cool. Ja, dann sind wir jetzt, gehen wir jetzt mal über zu Metasploit selber. Metasploit ist wie gesagt ein Framework. Es ist Open Source, es ist modular und besteht zurzeit aus 1,2 Millionen Zeilen Quellcode. Ursprünglich wurde es in Perl geschrieben, später in Ruby, ich glaube 2004 oder so, wurde es dann komplett neu geschrieben und es ist zurzeit das komplexeste und größte Ruby-Projekt, das es am Markt gibt. Also nur mal, wie gesagt, 1,2 Millionen Quellcode-Zeilen. Das Ding ist richtig heftig. Das liegt aber auch daran, dass es sehr modular aufgebaut ist. Es gibt also sehr viele Anwendungsmodule und die erhöhen natürlich dann die Komplexität des Systems. Metasploit selber besteht eben aus einem Kern, das ist eben Metasploit Framework Base und Core, sowie die Ruby Extension Lib Rex, das ist quasi das Herzstück. Also Metasploit selber ist erstmal nur das Framework und in dieses Framework werden dann Tools und Plugins reingesnappt, also eingefügt. Und diese Plugins oder Tools sind dann die entsprechenden Module, die beispielsweise einen Exploit ausnutzen oder eine Sicherheitslücke erkennen können. Für Metasploit selber gibt es verschiedene Schnittstellen. Es gibt zwei grafische Schnittstellen, Armitage und MSF GUI. Armitage ist Java-basiert und hat dann eben so eine schöne Clicky-Bunti-Oberfläche, die kann man nutzen, wenn man möchte. Ansonsten standardmäßig mitgeliefert MSF CLI und MSF Console. Console ist eine ganz normale Konsole, wie man das auch von einer, ja, vom Unix erkennt. Und MSF CLI ist eigentlich nur eine Schnittstelle, wo man einzelne Befehle übergeben kann. Die kann man beispielsweise in Skripten nutzen. Wenn ich also ein Shell-Skript habe oder ein Perl-Skript oder ein Ruby-Skript, kann ich mit MSF CLI einen einzelnen Befehl an Metasploit übergeben. Der wird dann ausgeführt, beendet und dann geht es wieder zurück ins Skript. Ja, Metasploit selber unterstützt verschiedene Module. Die Modultypen, die es zurzeit gibt, sind Exploit, also Ausnutzen einer Sicherheitslücke, Payload, das wäre dann das Ausführen eines irgendwie gearteten Programms auf dem Zielsystem. Da gibt es noch verschiedene andere, Encoder und NOP. NOP führt dann keine Operationen durch, das ist, ich weiß nicht, wozu man das immer braucht. Auxiliary sind dann die Module, die man hauptsächlich in der Vorbereitungsphase nutzt. Also da sind dann zum Beispiel die ganzen Scanner drin versteckt. Zum Beispiel, das werde ich nachher am Beispiel zeigen, gibt es einen Scanner, der nach SSH-Versionen scannt. Und den kann ich dann halt aufs Netzwerk loslassen. Weil dort natürlich auch sehr viele Daten anfallen, kann man Metasploit an Datenbanken anbinden. Unterstützt werden zurzeit über Ruby, PostgreSQL, MySQL und SQLite 3. Das heißt also, die ganzen Ergebnisse, die Metasploit liefert, werden dann defaultmäßig in die Datenbank geworfen. Und man kann dann mit verschiedenen Modulen auch Auswertung machen. Zum Beispiel kann man dann sagen, gib mir alle Windows-Clients, auf denen Internet Explorer mit der Version 6. irgendwas läuft und die zusätzlich Word und Excel installiert haben oder ähnlichem. Also man kann dann dort über die Datenbank halt die Berichte mit generieren, kann dort automatisiert vorgehen. Man kann auch wunderbarerweise die Datenbankenergebnisse dann an andere Module verfüttern. Also beispielsweise mit Nmap ein Netzwerk scannen und dann das Ergebnis des Nmap-Scans an einen Exploit übergeben. Dass also dann der Exploit weiß, wo die Windows-Kisten mit den Schwachstellen sitzen oder ähnlichem. Das zeige ich dann nachher noch näher am Beispiel. Ja. Das ist ein Bild, das stammt aus der MSF-Konsole. Also wenn man die Konsole anwirft, kriegt man immer ein wunderschönes ASCII-Art-Bild gezeigt, per Zufall, also das wird zufällig ausgewählt. Das hier gefällt mir am besten, das zeigt nämlich, was Metasploit eigentlich macht. Erster Punkt soll ein Fernrohr sein, Recon, Aufklärung. Ja. Zweiter Punkt, Exploit. Das soll wohl, sieht ja aus wie eine Panzerhaubitze als ein Panzer, aber auf alle Fälle wird da scharf geschossen. Dann kommt hier die Payload, also die Nutzlast, wird ins System eingeschleust und dann am Ende kann man das System plündern. Also, man schreibt natürlich den Bericht für seinen Auftraggeber und nutzt das System nicht anderweitig aus. Ja, und damit bin ich jetzt mit dem Einführung, was ist ein Pentest, durch. Jetzt werde ich einfach mal den Pentest nochmal, dasselbe Schema nochmal durchgehen und jetzt gucken, wo kann mir Metasploit da überhaupt helfen. Ja, Vorbereitungsphase, da geht es wie gesagt, Ziele definieren, Vorgehensweise, Kontaktpersonen, organisatorische Maßnahmen, da ist Metasploit in der Regel noch gar nicht im Einsatz. Oder man sollte eigentlich in der Vorbereitungsphase noch gar nicht mit dem Computer arbeiten. Man kann natürlich Computer nehmen, um Daten aufzuschreiben, aber man kann in der Praxis hier auch nur mit einem normalen Zettel und einem Bleistift anrücken, das reicht also auch. Informationen sammeln und auswerten. Da geht es halt darum, Details über die Ziele zu sammeln, Netzwerk erkunden, Lagekarte erstellen. Dafür sind eben entsprechend diese Auxiliary Modules gedacht, also diese Hilfsmodule. Die kann man in der Konsole suchen und sich anzeigen lassen. Wie das genau funktioniert, zeige ich dann in den Beispielen an der Praxis. Das macht sich, glaube ich, am einfachsten. Ja, Moment. Einbruchsversuch. Das wäre jetzt dann da, wo es interessant wird. Ich bin also jetzt in der Phase, wo ich dann nachher einbrechen muss. Das heißt, ich muss zum einen die Vulnerabilities ausnutzen, also diese Exploits ausfahren und muss natürlich dabei dann organisatorisch die Beobachtung der Systeme sicherstellen, nicht, dass ich dem Unternehmen dort einfach die Systeme wegschieße und die wissen von nichts. Die Informationen auswerten, dafür gibt es auch wieder einen Modultyp, das ist der sogenannte Exploit, also Search Type Exploit, da werden mir dann die entsprechenden Module angezeigt, die irgendeinen Exploit haben. Und diese Exploits sind sehr stark vom Zielsystem abhängig. Es kann also durchaus sein, dass ein Exploit, der auf dem einen System funktioniert, auf einem anderen mit demselben Betriebssystem, in derselben Version, mit demselben Patch-Level oder Service-Pack nicht mehr funktioniert. Also gerade wenn man da irgendwo mit irgendwelchen Buffer-Overflows im RAM-Rumfuhrwerk oder ähnlichem, kann es durchaus sein, dass es ein bisschen Glücksspiel ist, ob der funktioniert oder nicht. Ja, wichtig sind hierbei, wie gesagt, die beiden Typen Exploit und Payload. Die Exploits werden intern gerankt, dann, wenn man sich also diese Module anzeigen lässt, kriegt man einen Rank, ein Gütekriterium angezeigt. Das heißt also, ein Exploit kann das Ranking haben von Excellent über Great, Good, Normal, Average, Low bis Manual. Excellent bedeutet, dass der Exploit bei jedem Zielsystem, der entsprechenden Zielsystemfamilie, funktioniert und dass der auch immer automatisiert durchläuft. Ab Good heißt das, dass er eventuell manuell nachbearbeitet werden muss. Und bei Average und Low besteht halt die Gefahr, dass der das System einfach mal wegschießt. Und da kann man eben im Vorfeld schon einschätzen, wenn ich natürlich jetzt, ich sag mal, irgendwo einbreche und die Systemadministratoren oder das Zielunternehmen soll halt die Pentester aufklären, erkennen, abwehren, dann ist es natürlich sinnvoll, dass man die Systeme dort nicht einfach abschießt, sondern dann eben auf diese Exploits verzichtet und beispielsweise mit handgestrichenen Exploits rangeht oder nur mit bestimmten Exploits rangeht, die entsprechend höherwertiger sind oder die eine bessere Qualität haben. Ja, damit sind wir dann schon im Prinzip von der Vorgehensweise her im Metapreter. Metapreter ist ein Werkzeug, um Payload auf Opfersystemen unterzubringen. Das heißt, Metapreter, der Name ist abgeleitet von Meta-Interpreter. Und das dient dazu dann halt, das wird quasi auf dem Opfersystem ausgerollt, nachdem ich dort eingebrochen bin, und dient dann dazu, dort meine lustigen Spielchen zu treiben. Also ich kann dann dort eben das System übernehmen. Es ist in dem Sinne eine Art Rootkit. Und Metapreter läuft im RAM statt auf der Festplatte. Also man hat sich bei Metapreter richtig darum Gedanken gemacht, wie ich das vor Security-Software schützen kann. Also wie verhindere ich, dass Metapreter von Intrusion-Detection-Systemen, Virenscannern oder Ähnlichem aufgeklärt wird. Zum einen läuft Metapreter immer im RAM und nicht auf der Festplatte. Es gibt also keine Veränderungen im Dateisystem. Es bindet sich an einen existierenden Prozess, anstatt einen neuen zu erstellen. Also spätestens, wenn ich irgendwo mit PS mir die Prozesse angucke und da steht da irgendwas so Metasploit Metapreter, dann sollte jeder Systemadministrator stutzig werden. Und um genau das zu verhindern, gibt es halt eben keine expliziten Metasploit-Prozesse, sondern Metapreter bindet sich an existierende Prozesse ran. Beispielsweise Init oder Login oder Apache oder sonst irgendwas. Metapreter unterstützt auch sogenanntes Staging. Das heißt, wenn ich Metapreter ausgerollt habe, will ich ja meine Module nachladen. Zum Beispiel ein Modul, um die Passwörter auszulesen. Diese Module können natürlich beliebig groß werden und manche von denen sind auch wirklich groß. Und damit man da nicht unbedingt auffällt, wenn auf einmal auf irgendeinem Server da 50 Megabyte Daten hochgeschoben werden oder auf irgendeinem Rechner einer Sekretärin oder ähnlichem, kann man das Ganze natürlich auch über einen gewissen Zeitraum verteilen. Also man lädt erst den ersten Megabyte hoch, am nächsten Tag den zweiten Megabyte und so weiter. Des Weiteren ist die Kommunikation inzwischen ab Metasploit 4.0 SSL bzw. HTTPS verschlüsselt. Das heißt also, das wird auch über den Port 80 drüber geleitet, also über den normalen WWW-Verkehr, ist per SSL verschlüsselt und vermindert damit massiv die Enttarnungsrisiken. Das heißt also, Netzwerküberwachungswerkzeuge Snort und Co. Sollten nach dem Einleiten der Verschlüsselung Metapreter nicht mehr erkennen können. Eine Ausnahme gibt es natürlich, der SSL-Kanal muss erstmal aufgebaut werden. Es muss also diesen Handshake geben zwischen meinem Rechner und dem Rechner, den ich angegriffen und übernommen habe. Und der Handshake kann sehr wohl gefiltert werden. Und der wird unter anderem auch von Snort und ähnlichem gefiltert. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man beim Erstellen dieses Kanals, beim Erstellen dieser Verschlüsselung, also bei diesem Verbindungsaufbau, dass man dort eben enttarnt wird. Das lässt sich prinzipienbedingt auch nicht unbedingt verhindern. Aber Metapreter ist halt momentan so aufgebaut, dass der Handshake zwischen meinem Metasploit und dem Metapreter, das auf dem Opfersystem läuft, als normale Webseitenverbindung angesehen wird. Das heißt also, man kann es nur sehr schwer von einer normalen Webseitenverbindung unterscheiden. Des Weiteren unterstützt Metapreter diverse Methoden, um Antivirensoftware auszutricksen, dass also die Antivirensoftware das System nicht erkennt. Da geht es dann um diverse Spielchen im Arbeitsspeicher. Es ist systemunabhängig entwickelt. De facto läuft es nur zurzeit auf einer Betriebssystemfamilie. Wir können ja mal alle raten, welche das wohl sein wird. Es ist natürlich Microsoft Windows, aber es ist halt wirklich systemunabhängig entwickelt. Es soll dann für jedes Betriebssystem diesen Metapreter geben. Und die Module sollten dann auch betriebssystemunabhängig laufen. Wenn ich also beispielsweise ein Modul habe, das den Apache oder den SSH-Daemon irgendwie manipuliert, dann soll es mit Metapreter egal sein, ob der Apache auf einem Solaris, NetBSD, OpenBSD, Linux, HPUX oder sonst irgendwas läuft. Was natürlich dann auch die Arbeit wieder für den Pentester oder Einbrecher vereinfacht. Ja, ansonsten gibt es halt Module für Privilege Escalation, also Rechteübernahme, dass ich irgendwie dann Root-Rechte, Administratorrechte auf diesen Opfersystemen habe. Und was auch geht oder generell auch gemacht wird, Pivoting, das heißt also Port-Forwarding über einen bestimmten Port. Die Verbindung wird dann in der Regel über Port 80 geschleust, beziehungsweise halt über diese Kanäle, auf denen normalerweise Webseiten und Ähnlichem übertragen werden, weil das ja in den meisten Netzwerken die Kanäle sind, über die meisten Daten laufen und wo man sich am besten verstecken kann. Ja, Metapreter-Beispiel. Es gibt also Module, die man dort ausführen kann. Hier habe ich mal einige gezeigt, zum Beispiel IP-Config. Da zeigt man dann halt die Netzwerkkonfiguration an. Das heißt halt IP-Config und nicht IF-Config, weil das eben Windows ist. PS und Sysinfo zeigen halt Prozesse und Systeminformationen. Mit Hashdump kann man dann die kompletten Passwort-Hashes unter Windows auslesen lassen. Man kriegt also dann die verschlüsselt abgespeicherten Passwörter aller Windows-Benutzer. Die werden dann an die lokale Datenbank geworfen und die kann man dann eben mit einem Passwort-Cracker wie John the Ripper oder ähnlichem bearbeiten und kann sich dann dort eben die Passwörter besorgen. Auch sehr putzig, UICTL, also User Interface Control. Und da kann ich dann zum Beispiel Disable Keyboard eingeben. Und dann ist einfach mal Tastatur und wenn ich das Ganze noch mit der Maus mache, auch die Maus deaktiviert. Das heißt, der Benutzer sitzt vor seinem Rechner und kann zugucken, wie ich dann da Solitär spiele oder ähnliches. Ich weiß ja nicht, wozu man Windows sonst benutzen kann. Ja, der nächste Punkt ist ein total geiles Modul. WinEnum. Also ich habe am Anfang auch da gesessen, was wollen die jetzt mit einem Wine-Modul? Soll ich jetzt auf dem Windows was emulieren? Nein, es heißt WinEnum, nicht WineNum. WinEnum ist nichts anderes als Enumerate. Das heißt also, dieses Modul sammelt Informationen über den Zielhost. Das heißt, da werden so im Prinzip alle Diagnosemodule, die es für Windows gibt, durchgefeuert. Netzwerkkonfiguration, Prozesse, Passwort-Hashes, die komplette Registry, alles, was da irgendwo an Systeminformationen greifbar ist, wird gesammelt und wird in meine lokale Datenbank eingelesen. Und das kann ich dann hinterher natürlich auch in den Bericht reinwerfen. Also spätestens, wenn die Systemadministratoren dann die eigenen Passwort-Hashes lesen in dem Bericht, sollten sie wach werden. Ist wie gesagt ein wunderbares Tool. Also damit kann man, wie gesagt, die kompletten Informationen über eine Windows-Kiste auslesen. Sollte man vielleicht mal bei Microsoft versuchen, in die Diagnosenwerkzeuge selber einzubauen. Also wenn man als Windows-Systemadministrator manchmal vor der Kiste sitzt und ich weiß, was die tut, dann kann man ja mal spaßeshalber Metapreter draufladen mit WinEnum und gucken, was da nicht funktioniert. Also man kann damit auch Diagnosen machen. Ja, der nächste Punkt, der schön ist für Metasploit, ist halt Automatisierung. Man macht halt in einem größeren Netzwerk öfters dasselbe. Man hat ja dann dort in der Regel hunderte von irgendwelchen Windows-Kisten stehen, die irgendwo als Office-Rechner eingesetzt werden oder Dutzende von Linux-Servern, auf denen MySQL läuft und Apache oder ähnlichem. Ein ganz einfaches Makro oder eine ganz einfache Möglichkeit der Automatisierung ist MakeRC. Mit MakeRC werden die bisher ausgeführten Befehle in der Konsole, also alles, was ich da in der Konsole eingegeben habe, in eine RC-Datei geschrieben. Also da wird quasi so eine Art Makro gebaut. Das Schöne ist, ich kann in diese Makrodatei dann später mit diesen beiden Blöcken Ruby und Ruby, also mit diesen Ruby-Klammern, Ruby-Befehle einbauen. Also ich kann dann dort, wenn ich eine Session gemacht habe, quasi zu Dokumentationszwecken einfach so eine RC-Datei erstellen lassen und bekomme dann am Ende so eine Ausgabe, die sieht so aus. Ich habe das mal mit einem ganz einfachen Test gemacht. Ich habe hier also einfach in der Konsole den SSH-Login, das SSH-Login-Modul verwendet, habe das auf den User-Root mit dem Passwort Root eingewendet und habe dann MakeRC eingegeben. Dann wurden mir diese Befehle so in die Datei geschrieben und dann habe ich später hier einfach mal mit Ruby Print Status einfach nur meine Ausgabe angezeigt. Und die Datei kann ich dann quasi wie so eine Art Batch-Datei in Metasploit wieder einlesen und kann dann die Befehle nochmal durchgehen. Oder halt eben, ich druck sie in meinen Bericht rein und sehe dann, was ich getan habe als Logdatei. Ist auch sehr praktisch. Ein wunderbares Modul. DB AutoPorn. Automatisierte Exploitation kompletter Netze. Oder wie ich es mal genannt habe, globale thermonukleare Kriegsführung. Das ist also der große rote Knopf, bei dem alle Atombomben gleichzeitig gestartet werden. Ich kann mit DB AutoPorn Sachen machen wie, ich lasse Nmap durchs Netz schießen, gebe die gesamten Ergebnisse in eine XML-Datei ein. Das kann Nmap ja automatisch mit -ox. Dann importiere ich diese XML-Datei in meine Datenbank. Dann kann ich diese Datenbank abfragen, beispielsweise mit HOS. Also es gibt Abfrageskripte, da werden dann im Endeffekt SQL-Befehle an die Datenbank geschickt. Und dann kriege ich halt mit Hosts irgendwelche Hostrechner nach bestimmten Kriterien wiedergegeben. Zum Beispiel mit einer bestimmten IP-Adresse, einem bestimmten Betriebssystem, mit einem bestimmten Dienst oder ähnlichem. Und dann kann ich eben nach erkannten Host-Services oder Vulnerabilities suchen und kann dann komplett automatisiert auf das gesamte Netzwerk Metapreter losfeuern lassen. Wenn ich also ein Netzwerk habe, in dem 500 Windows-Kisten sind, die alle dieselbe Sicherheitslücke haben, was ja häufig der Fall ist, dann kann ich im Prinzip, schicke ich Nmap durchs Netz, schmeiße die Ergebnisse in die Datenbank rein und sage dann der Datenbank entsprechend, jetzt suchen wir mal alle raus mit dieser Sicherheitslücke und nutze das entsprechende Modul. Und wenn du diese Sicherheitslücke ausgenutzt hast, dann besorg mir mittels WinEnum die gesamten Informationen über den Zielhost. Ja, und dann gehe ich eine Stunde lang Mittagessen oder Kaffee trinken und dann komme ich wieder und habe die gesammelten Informationen über alle Windows-Systeme, wo der Exploit ausgeführt werden konnte, in meiner Datenbank stehen. Und kann die dann natürlich, wenn ich Lust habe, auch mit einem Ruby-Modul an LaTeX übergeben und einen schönen Bericht ausdrucken oder so. Oder die Kisten halt abstürzen lassen oder sonst irgendwas machen. Ja, ein Punkt, der mich noch sehr interessiert, weil ich ja nun halt im Social Engineering Bereich unterwegs bin und Spaß habe. Es gibt das Social Engineering Toolkit, SET. Ich persönlich finde den Namen ein bisschen etwas übertrieben, weil ich Social Engineering ein bisschen anders sehe, was natürlich auch daran liegt, dass ich Psychologe bin. Social Engineering Toolkit dient dazu, technische, also rein technische Social Engineering Attacken zu vereinfachen. Und zwar, das ist ein Modul, das kann nachgeladen werden und dann kann man solche Sachen machen wie Spearphishing. Also man kann dann eben E-Mails komponieren an jemanden. Spearphishing oder Phishing ist ja im Prinzip erstmal, ich schicke jemandem eine E-Mail und versuche ihn dazu zu bekommen, irgendwo auf einer gefälschten Seite sein Passwort einzugeben. Ne? Die meisten von euch kennen ja sicherlich diese gefälschten E-Mails von irgendwelchen Banken, wo dann einem die Postbank in sehr gebrochenem Deutsch schreibt, man möge doch mal bitte den Login-Account verifizieren. Also da habe ich dann auch schon von Unternehmen Anrufe bekommen, das funktioniert nicht, wir wollten uns da anmelden und wir kamen nicht durch. Ich sage, erstens, haben Sie sich mal die E-Mail angeguckt? Meinen Sie, das hat jemand geschrieben, der Deutsch kann? Zweitens, haben Sie überhaupt einen Postbank-Account? Ne? Dann telefonierte die Sekretärin mit der Buchhaltung und stellte fest, die haben gar keinen Postbank-Account. Also das funktioniert interessanterweise sehr gut. Und dieses Spearphishing versucht halt von diesen Massen-E-Mails wegzugehen und die E-Mails, ich sag mal, anzupassen auf die Person, also so ein bisschen so einer Profiling zu betreiben. Es gab mal einen wunderbaren Fall mit einem Manager eines größeren deutschen Konzerns. Da haben halt eben Unternehmen, also Wirtschaftskriminelle, also Industriespione, haben dort eben den Account des Managers geknackt. Die haben dort eben rausgefunden, dass er also über Stayfriend seine Klasse rausgefunden, haben dann die Identität eines Klassenkameraden angenommen, also des ehemaligen Klassensprechers, haben festgestellt, dass der bei Facebook ist und Fan eines Vereines, eines Wolfsburger Vereines, da kann man sich auch denken, um wen es ging, haben ihm dann eine E-Mail geschickt, als haben sie als ehemaliger Klassensprecher ausgegeben, ja, ich sehe, du bist ja auch Wolfsburg-Fan und ich habe hier ein tolles Forum und dies und das, melde dich doch mal an, hat er sich dort angemeldet und hat clevererweise dasselbe Passwort verwendet, das er auch in seinem Unternehmen als Passwort hat. Und damit war die Sache dann natürlich gelaufen, weil Unternehmenslogin war natürlich Vorname.Nachname@Unternehmen und mit demselben Passwort und damit stand natürlich sein Konzernlogin spanielweit offen. Und das Ganze hat eben wunderbar funktioniert, weil man dort die Identität dieses Klassensprechers angenommen hatte und von seinem Fußballfan, also von dieser Fußballleidenschaft profitiert hat. Und das ist halt die Idee in das Spearphishing. Spearphishing bedeutet, ich muss halt irgendwie so eine Art Profil bekommen. Also ich kann hier beispielsweise Daten erstellen, Facebook auslesen, Stay Friends und so weiter, gerade soziale Netze. Dann gibt es noch technische Sachen, Java Applet Injection, Credential Harvesting, Tabnapping, also dass ich da die Tabs in irgendwelchen Browsern hijacke oder in Java Applet unterschiebe und so weiter, Massmailing, SMS-Spoofing, Payloads ausrollen und so weiter. Aber wie gesagt, das meiste ist halt, und das bezieht sich eben rein auf die technischen Sachen. Also das, was man als normaler Social Engineer macht, ohne mit dem Computer loszuziehen, das lässt sich hiermit natürlich nicht unterstützen. So, dann gehe ich mal in die Beispielanwendung. Ich habe es jetzt hier als Folie, ich kann es aber auch direkt in der Konsole machen. Und ich sehe gerade, das ist etwas groß. So. Ups. Ist das so größenmäßig okay? Ja. So. Mit der Konsole kann man dann noch macOS cool aussehen lassen, wie man sieht. Also. Ich verbinde mich nochmal. MSF-Konsole. Dauert einen kleinen Moment. Das ist jetzt Metasploit Framework 4, also das aktuellste, das habe ich gestern nochmal aus dem Subversion Tree aktualisiert, also die aktuellste Entwicklerversion. Ich habe leider ein bisschen Probleme mit Ruby 1.9 hier auf macOS. Das beißt sich ein bisschen mit dem alten Ruby 1.8, deswegen kann ich bestimmte Netzwerkmodule zurzeit nicht durchführen, aber ich glaube, so viel Zeit haben wir dann auch nicht mehr. Also, das ist jetzt die Konsole für Metasploit. Hier ist, wie gesagt, dieses berühmte ASCII-Bildchen, das man bekommt. Man sieht dann hier die Version 4.3.0 Dev. Das ist also eine Entwicklerversion. Zurzeit gibt es 814 Exploits, 456 AUX-Module, 247 Payloads. Ich kann jetzt einfach mal nach bestimmten Modulen suchen. Ich zeige jetzt hier mal als Beispiel, Search Type Auxiliary. Auxiliary. So. Das tippt man gerne mal falsch. Und dann beispielsweise SSH. Dann sucht dieses Teil hier durch. Ist ziemlich langsam, ich weiß nicht wieso. Ja, Stunden später. Naja, wenn es nicht geht, Wenn es nicht geht, gehe ich wieder zu den Folien zurück. Aber nochmal Wechsel. Ah ja. Also man sieht dann hier die gesamten gesammelten Werke an irgendwelchen SSH-Modulen. Hier ist das Ranking und dann sieht man hier noch eine Beschreibung. Die ist jetzt hier etwas abgeschnitten, aber da stehen dann so Sachen wie Public Key Login, Login Check zum Beispiel. Das ist dieses SSH-Login und das wollte ich jetzt mal beispielhaft durchführen. Ich möchte, lade dann dieses Modul ein, indem ich hier den kompletten Pfad angeben muss. Das ist ein bisschen nervig, aber da kommt schon Maus. SSH-Login. Ja. Mach das hier einfach mal per Copy und Paste. Use SSH-Login. Dann habe ich dieses Modul eingeladen. Das sieht man hier daran, dass sich der Prompt geändert hat. Also man sieht dann immer das entsprechende Modul, das man eingeladen hat, im Prompt. Dann kann ich mir mittels Info die Informationen zu diesem Modul anzeigen lassen. Die sind in der Regel überall gleich aufgebaut bei jedem Modul. Man bekommt hier eine solche Tabelle. In der Tabelle, ich mache es mal kurz etwas kleiner. In der Tabelle, also hier oben steht erstmal die Beschreibung des Moduls, dann stehen hier die Optionen und deren entsprechendes Setting zurzeit, ob die required sind oder nicht und was die machen. Interessant sind hier jetzt in diesem Beispiel die Angaben User, müsste hier irgendwo, wo ist er? Username. Username sein, beziehungsweise die Angabe zu dem Host, also R-Host, da gebe ich dann an, welchen Rechner ich angreifen will und so weiter. Das sieht dann so aus, dass ich diese Variablen einfach deklariere. Set User Root. Dann kriege ich hier immer diese Ausgabe. User ist gleich Root, das heißt also, die Variable wurde gesetzt. Dann setze ich das Passwort auf Root und die Threads. Threads gibt an, wie viele Netzwerkverbindungen parallel aufgebaut werden sollen. Wenn ich also ein Netzwerk zum Beispiel mit Nmap oder ähnlichem scannen will, dann bedeutet diese Angabe von 256, dass er 256 Nmap-Prozesse parallel aufbaut. Da muss man dann gucken, wie viel der eigene Rechner und das Netzwerk verkraften. Also man kann sich da durchaus die Kiste mal selber lahmlegen. Dann sitzt man halt eine Stunde davor und kann nichts machen. Aber es läuft dann halt in der Regel etwas schneller durch, wenn man parallelisiert. Wie gesagt, das hängt davon ab, welches Betriebssystem man einsetzt, wie das mit dem Threading klarkommt, wie die Netzwerkanbindung ist und so weiter. Ja, von Hand. Also ich kann natürlich mehrere Clients haben und kann dann immer Netzblöcke verteilen, aber nicht automatisiert. Aber du kannst natürlich, wenn du willst, ein kleines Ruby-Modul schreiben, das das macht. Dürfte relativ einfach sein. Also ist ja der Vorteil beim Metasploit, dass man das so schön erweitern kann. So, jetzt gebe ich noch den Host an. Das ist jetzt hier mal einfach mein allseits beliebtes 127001. Ja, den Rechner darf ich hacken. Und dann halt eben Run. Und dann läuft das. Und dann stelle ich, glaube ich, fest, dass ich gar kein SSH am Laufen habe. Würde mich jetzt nicht wundern. Ich habe kein SSH am Laufen. Okay. Dann machen wir mal SSH kurz. SSH an. Stimmung. Ich glaube, ich aus Sicherheitsgründen deaktiviert. Ja, das ist halt mit dem Apple jetzt ein bisschen... Und dann Freigabe. Ja, bei NetBSD würde ich jetzt ein VI aufmachen und in der Konfigurationsdatei rumfuhrwerken. Ja, entfernte Anmeldung. Entfernte Anmeldung aktiviert. Okay, und jetzt sollte. So, jetzt sollte das auch hier funktionieren. Also nochmal Run eingeben. Und dann kriege ich hier eben die Liste, Username, Passwort, Root. Hat natürlich nicht funktioniert, aber ich könnte halt eben eine komplette Liste übergeben. Oder ich kann auch anstelle eines Benutzernamens oder eines Passworts, kann ich auch Textdateien übergeben. Beispielsweise, wenn man sich mal die E-Mails oder Login-Daten von, sagen wir, Stratfor oder ähnlichem besorgt hat, dann kann man die mal durchjagen. Dann kann man hier komplett automatisiert, beispielsweise, es gibt auch SMTP-Module. Ich kann also das SMTP-Modul nehmen und kann dann aus dieser Stratfor-Datenbank jeweils den entsprechenden Mail-Server abfragen, ob dann mit dem Benutzernamen und dem Passwort von Stratfor der Mail-Account benutzt werden kann. Das geht also komplett automatisiert. Und wenn ich das habe, kann ich natürlich gucken, ob ich auf dem Server eventuell dann einen Exploit irgendwie rausschieben kann. Also da würde ich dann eben nur search type:// auxiliary SMTP und dann kriege ich hier eine Übersicht mit den SMTP Befehlen. 5 Minuten? So. Ja, ansonsten, also wie gesagt, das ist jetzt hier die Anwendungs, so wendet man halt Metasploit in der Regel an. Wie gesagt, es gibt noch eine grafische Oberfläche, die heißt Armitage. Konsole ist eigentlich wunderbar, da kann man diese ganzen Module einsetzen. Hier sehe ich jetzt die Übersicht mit den SMTP-Sachen. Da sind dann also solche Späße wie Adressen, Pre-Scan, Banner-Grabber und so weiter. Und ja, das wäre jetzt aus zeitlichen Gründen zum Thema Demonstration. Ansonsten habe ich halt noch, ja, so sieht das aus. Ansonsten, wie gesagt, meine Kontaktdaten, ich bin unter der E-Mail-Adresse da zu erreichen oder über die Webseite sicherheitsforschung-magdeburg.de. Das Magdeburger Journal zur Sicherheitsforschung, da gibt es diverse Artikel, zum Beispiel zum Social Engineering hatte ich mal was veröffentlicht. Und wir haben auch einen YouTube-Kanal, der heißt Sicherheitsforschung, der ist auch auf der Institutseite verlinkt. Da habe ich diverse Vorträge mitgeschnitten, unter anderem zum Staatstrojaner. Kleine Anmerkung am Rande, als ich mich mit Metapreter ausführlich befasst habe, beziehungsweise als ich mich mal mit dem Staatstrojaner auseinandergesetzt habe für einen Vortrag, ist mir aufgefallen, dass das, was die Regierung eigentlich vom Staatstrojaner will, also was der können soll, diese Anforderungsliste, dass die Metapreter fast eins zu eins umsetzt. Es gibt also ein Open-Source-Programm, das frei verfügbar ist, dass das kann, was der Staatstrojaner soll, und trotzdem kaufen unsere Politiker von dieser komischen Firma eine Software, die total dysfunktional ist. Ja. So, damit wäre ich dann jetzt durch. Ist noch Fragenzeit, oder? Also ich glaube. Oh. Also zum Hacker-Paragraphen kann ich als Nichtjurist nicht so viel sagen, aber er gilt natürlich noch. Und solange du natürlich das mit deinem eigenen System testest oder die Einverständniserklärung eines Unternehmens oder der sonstigen Organisation hast, ist das kein Problem. Aber du wirst nicht in den Knast geworfen, weil du Metasploit installiert hast. Also das wäre dann zu weit gegriffen. Nee, ist ja keine Angriffssoftware, ist ja Sicherheitsforschung. Und damit ist ja, ist es wirklich so. Also deswegen haben wir unter anderem auch das Institut gegründet, weil man damit als Forscher doch gewisse Sachen anders handhaben kann. Was nicht heißt, dass ich einen Freifahrtschein für Einbrüche habe oder so. Das ist natürlich nicht. Aber, also wie gesagt, ich bin kein Jurist, da muss ich dann in der konkreten Auslegung passen. Ansonsten noch nicht, aber die werde ich dann irgendwann online stellen. Ich werde die auch an die CLT-Leute schicken, dass die nochmal hochladen. Ansonsten einfach E-Mail schreiben oder kontaktieren.
Okay, eine Frage. Also, wie findet das Ranking eigentlich statt? Wer macht das? Gibt es da einen Default-Wert? Weil wenn ich die Auswahl treffe, welche Exploits ich tatsächlich teste, wer gibt das vor?
Also in der Regel derjenige, der den Exploit, also das Modul geschrieben hat, und der sollte das irgendwo auch getestet haben. Beziehungsweise man kann dann dort...
Eine subjektive Entscheidung, das zu machen, von dem
ich... Ja. Es gibt dann aber auch Rückmeldungen, über die Fehlerliste, also die haben ja da Bugtracking und alles, wenn da eben ein Modul ständig abstürzt oder die Systeme wegschießt, dann wird das eben rückgemeldet und dann wird das runtergesetzt. Also man sollte dann idealerweise auch ein Testlabor haben, wo man es nochmal vorher ausrollt. Wäre sinnvoll. Also es kann aber auch sein, dass ein exzellent gerätetes Modul einfach das System abschießt, weil je nachdem, was das halt macht, wenn das da wirklich im Windows-RAM rumfuhrwerkt und im Kernel-Prozessen, dann weiß man nie, was... Nee, definitiv nicht. Also eine Garantie gibt es da sowieso nicht.
Okay, also nochmal vielen Dank und dann geht es in den Minuten.